Achtung, die Grippe ist da. Diesen Spruch werden wir in diesem Winter sicher wieder das ein oder andere Mal hören. Grippeviren, Erkältungserreger und der Sinn von Schutzimpfungen. Über das alles sprechen wir heute im Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner und mein Gast ist Professor Dr. Rainer Willi Haug. Er ist Chefarzt der inneren Abteilung an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Herr Dr. Haug, wenn man von einer Erkältung spricht, dann spricht man ja auch oft gleichzeitig von der Grippe. Ich denke, da gibt es aber durchaus Unterschiede, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist in der Tat, hört sich sehr ähnlich an, aber eigentlich meinen wir, wenn wir so landläufig von der Grippe reden, meinen wir eigentlich den grippalen Infekt. Und der grippale Infekt, das ist dann wiederum das, was man auch anderweitig dann als Erkältung bezeichnet. Und das muss man in der Tat fein säuberlich voneinander trennen. Klar, allgemeinsprachlich ist es jetzt egal, ob man das so oder so sagt. Aber wir Mediziner müssen, damit wir die richtige Sprache sprechen, müssen wir natürlich das fein säuberlich trennen.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Grippe und einem grippalen Infekt?
Das kann man eigentlich ganz einfach machen. Man kann sagen, das Fieber. Ja? Die anderen Symptome sind ziemlich gleich. Wenngleich man sagen kann, der grippale Infekt hat alles ein bisschen schwächer ausgeprägt. Ja? Grippaler Infekt, das bedeutet eben Husten, Auswurf, man hat dann Müdigkeit, Abgeschlagenheit, vielleicht auch etwas Gelenkbeschwerden dabei. Aber man hat erstens, wie gesagt, nicht ein richtiges Fieber, sondern meistens gar kein Fieber. Die ganze Sache, kann man so sagen, beginnt langsamer und hört ziemlich rasch wieder auf, so in der Regel nach 5 Tagen. Und die Grippe, die richtige Grippe, die Influenza, ja, die fängt schneller an und dauert länger, hat ebenfalls diese Symptome, die wir gerade schon gehört haben, und hat halt Fieber bis 39,5 Grad. Das ist, glaube ich, der Hauptunterscheidungspunkt.
Von was hängt es denn jetzt ab, ob ich nur eine Erkältung bekomme oder eine Grippe? Ist es einfach nur Zufall?
Ja, kann man schon so sagen. Denn es sind ja letztlich die Erreger, die dann die Erkrankung auch verursachen. Und so haben wir halt mit der Grippe, also der schwereren Krankheit, das sind halt eben diese Influenza A, Influenza B Viren. Und das andere sind bei dem grippalen Infekt, sind zwar auch meistens Viren. Man spricht so davon, 85-90% aller dieser Erkältungen oder dieser grippalen Infekte sind auch bedingt durch Viren, aber eben durch andere. Die Influenza hat dabei nichts, spielt dabei keine Rolle.
Ich habe es vorhin gesagt, gerade so die Herbstzeit, die kalte Jahreszeit ist ja die Zeit, wo es viele Erkrankungen gibt. Ist das auch nur Zufall oder hat es durchaus auch was mit der Kälte zu tun?
Ja, also die Kälte hat dabei schon einen gewissen Einfluss. Einerseits hängt es mit der Luftfeuchtigkeit zusammen und Viren lieben es, wenn die Luft nicht besonders feucht ist. Die leben länger bei trockener Luft und wenn Sie mal zu Hause im Winter mal auf Ihr Hygrometer schauen im Wohnzimmer, da werden Sie nicht irgendwie was um die 80% ablesen oder drüber, sondern es wird irgendwo zwischen 25% oder 20% und 30% liegen. Und das ist denen gerade recht. Damit können die prima auf der einen Seite überleben und andererseits können die sich dabei besser verbreiten. So, das ist mal das eine, was das Virus an sich anbelangt. Wir Menschen selber sind von den Atemwegen her bei Kälte auch ein bisschen anders eingestellt. Und wir haben bei der Kälte natürlich mehr auch eigenen Flüssigkeitsverlust. Das sehen wir ja, wenn wir rausgehen in die Kälte und wir sehen diese Nebelwolke, die wir beim Atmen erzeugen. Ja, und wir dampfen etwas mehr ab. Die sogenannte Verdunstungskälte ist es auch genannt. Also wir verlieren in den Atemwegen etwas mehr Flüssigkeit. Und dann, das ist der eine Punkt, und dann kommen wir eben auch oft eben in diese stark überheizten Räume. Und da verlieren wir nochmal Flüssigkeit, weil die trockene Luft natürlich unsere natürlichen Flüssigkeitsfilm, ja, wie soll ich sagen, abarbeitet, ja, weil der sich dabei zurückbildet. So, das heißt, wir haben dann trockene Schleimhäute und trocken bedeutet gleichermaßen, wir haben keinen Schleim drauf oder weniger Schleim. Und der Schleim bindet ja. Der bindet Schadstoffe, Fremdstoffe, Bakterien, Viren. Ganz wichtige Sache. Der Schleim in den oberen Atemwegen wie in den unteren Atemwegen. Wenn der nicht in der ausreichenden Menge da ist, haben wir ein Problem. Und dieses Problem ist im Winter mehr als im Sommer.
Hat das Ganze auch was mit dem Immunsystem zu tun, dass das Immunsystem im Winter vielleicht auch geschwächter ist als im Sommer?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Freilich ist es so, wenn man mehr Auseinandersetzungen mit Krankheitserregern hat, dann ist natürlich das Immunsystem auch mehr, man muss mehr in Vorleistung treten und es werden vielleicht mehr Antikörper verbraucht. Aber grundsätzlich sind es schon mehr diese physikalischen Veränderungen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, über Wärme, Kälte, Verdunstung und so weiter. Aber das Immunsystem an sich hat da eher einen kleinen Einfluss.
Was soll ich denn in der kalten Jahreszeit tun, um mich so ein bisschen vor Erkältung, vor Grippe zu schützen? Ich kann mir ja nicht jedes Mal in die Südsee absetzen.
Schade für Sie. Aber das ist natürlich die Klassikerfrage. Was soll man tun, um diese Infekte zu vermeiden? Und ich sage Ihnen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt sehr viel zu kaufen, ja, und in der Apotheke, in der Drogerie, in den Kaufhäusern und im Internet. Die sollen alle schützen. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht vor einiger Zeit für einen anderen Vortrag und habe mir mal diese ganzen Sachen mal durchgesehen, Studien angesehen und so. Also da gibt es Kurioses. Und es gibt auch durchaus Interessantes. Nehmen wir vielleicht die Punkte ganz rasch mit. Zink ist nicht schlecht. Zink regelmäßig eingenommen, solche Zinktabletten, muss man allerdings rasch nehmen, wenn man merkt, dass Symptome kommen, und muss dann so etwa alle 2-3 Stunden so eine Zinktablette lutschen. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das ziemlich gute Wirksamkeit aufhat im Vergleich, Wirksamkeit aufweist im Vergleich zu Placebo. Vitamin C, auch so ein Klassiker, gibt solche und solche Ergebnisse. Wenn, dann muss es hochdosiert sein. Wenn, dann braucht man 1 Gramm davon am Tag. Dann gibt es einige Arbeiten, die zeigen, ja, 40%, 40-50% kann man da an Verbesserung erzielen. Es gibt natürlich noch Echinacea-Präparate, kennen Sie ja. Da ist man auch, die Studienlage sehr ausgeglichen zwischen bringt was und bringt nichts. Gerade auch bei Kindern ist es eher ungünstige Studienlage. Und ja, und dann gibt's natürlich noch die Hausmittel. Und ich muss Ihnen sagen, so die Hausmittel, das ist gar nicht einmal so schlecht. Ja, gerade so bei Husten und so, diese Honig-Zwiebel-Präparationen, die man sich selber daheim machen kann, da gibt es durchaus sinnvolle Evidenzen dafür, dass das tatsächlich etwas bringt, allerdings auch nur kurz anhalten. Also die Hustenrezeptoren, die durch Honig quasi eingepackt werden, die lutschen sich natürlich wieder ab, ja. Und insofern ist auch die Wirksamkeit von sowas, Honig, Löffel Honig und so, ja, nur kurz angesetzt, ja. Ja, das sind so mal einige Punkte, die so aufgeführt werden oder die man so nennen kann. Ich glaube, man hat aber als Kurioses, ja, das muss ich Ihnen noch erzählen, das gefällt sicherlich den Zuhörern, als Kurioses, das fand ich in einer angesehenen Zeitschrift, eine Studie, dass 2 Gläser Rotwein am Tag signifikant die Erkältungshäufigkeit reduzieren. Und naja, da wird jetzt schon so manch einer sagen, na siste. Ja, also kein Bier, Weißwein schlechter als Rotwein. Die Studienergebnisse erinnern ein bisschen an die Prävention, ne, bei der koronaren Herzerkrankung, wo es auch heißt, wie kann man das verhindern? Da gibt es ja auch einige Studien, dass so gerade Barrique-Rotwein, ja, dass das etwas Protektives bringen soll. Und bei dem Rotwein, bei den Erkältungskrankheiten, vermuteten die Autoren dieser Studie, dass die im Wein enthaltenen Antioxidantien tatsächlich da einen gewissen bakteriziden Effekt haben.
Zumindest ist es ja dann so, wenn man 2 Gläser Rotwein am Tag trinkt, dass man die Erkältungssymptome vielleicht auch gar nicht mehr so merkt. Das kann natürlich auch sein. Generell ist es natürlich immer am besten, einfach eine Ansteckung zu vermeiden. Wie funktioniert die Ansteckung überhaupt? Wie steckt man sich an, dass man dann eine Erkältung, eine Grippe bekommt?
Die Ansteckung geht über Tröpfchen. Ja? Wir sprechen miteinander und das sehen wir auch wiederum in der Kälte am besten, ja? Wie weit so unsere Puste reicht, wie nah wir an Menschen herangehen müssen, damit unsere Puste sie erreicht. Und das ist so etwa ein halber Meter. Ja? Und da schweben dann die Erreger in diesen Tröpfchen und sie als mein Gegenüber nehmen diese Tröpfchen auf. Die gehen in ihren Atemwegstrakt hinein und dann schauen die mal, was da los ist. Und da sind natürlich die Wirtsbedingungen durchaus auch entscheidend, ob man etwas schon vorerkrankt ist, ob man etwas schwächelt. Und dann können sich diese Erreger, wenn sie die günstigen Bedingungen finden, dort festsetzen. Und dann beginnt so diese Infektion. Und insofern, also die Tröpfchenübertragung ist das alles Entscheidende. Und deswegen darf ich an der Stelle vielleicht gleich, das wird ja Ihre nächste Frage dann vielleicht sein, wie kann ich das vermeiden, ist es natürlich ganz einfach, Abstand halten. Und man sollte also schon gucken, dass man zwischen dem Gegenüber mal mindestens einen halben Meter lässt, also besser ist so ein Meter, halber Meter bis Meter. Dann fallen diese Tröpfchen nämlich runter, bevor sie von diesen Tröpfchen erreicht werden. Ja, und damit ist die Sache schon mal gut. Das ist die eine Sache, wo man das gut, wo man sich richtig verhält. Und die zweite Sache ist ja immer noch das Husten. Der Husten ist natürlich, da kriegen Sie natürlich ganz andere Strecken zusammen. Da schleudern Sie ja die Tröpfchen nur so weg. Und deswegen gehört es sich nicht nur dem Anstand folgend, sondern auch gesundheitsmäßig, dass nicht die Hand vor den Mund genommen wird, so wie man das früher als Kind immer gelernt hat. Hand vor den Mund. Ja, nein, das macht man heute nicht mehr. Heutzutage hustet man in die Ellenbeuge. Ja, weil dann sonst die Hand wieder kontaminiert ist und dann gibt man die Hand und dann überträgt man also quasi als eine Art auch Schmierinfektion dann diese feuchten Tröpfchen und dann fährt man sich über den Mund vielleicht mit der Hand und dann sind sie schon drin.
Sie haben jetzt schon die Schmierinfektion angesprochen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass ich mich mit dieser Schmierinfektion anstecke? Beispielsweise, wenn jemand an einen Türgriff ran niest, ran hustet oder so. Gibt es diese Möglichkeit auch?
Ja, die gibt es auch. Aber die ist im Vergleich zu der wirklichen Tröpfcheninfektion ziemlich unbedeutend. Ja, aber diese Viren, die halten sich schon auch abhängig von dem Virus selber, welches jetzt gerade gemeint ist. Wir haben ja 5, 6 verschiedene Atemwegsviren, halten die sich schon einige Stunden und so kann es dann auch sein, dass diese Viren von ihnen aufgenommen werden und wenn sie dann halt unglücklicherweise dann auch noch sich über den Mund fahren, weil sie es da gerade kitzelt oder sonst was, dann können die schon auch zur Aufnahme kommen. Aber Sie können sich schon vorstellen, dass natürlich so ein Virus, das irgendwo an der Oberlippe oder sonst wie hängt, es natürlich viel, viel schwieriger hat, in die Lunge hinunterzukommen, als wenn es an einem Tröpfchen schwebend in ihren Atemwegstrakt hineinkommt und mit der Einatemluft dann auch in die tieferen Atemwege hinuntergesogen wird.
Ganz blöd gefragt, hilft's etwas, wenn jemand mir gegenüber niest und ich halte einfach die Luft an?
Ja, das denke ich, ja, das wird sicherlich einen gewissen Effekt haben. Nur müssen Sie natürlich sich vorstellen, das wird kein richtig hundertprozentiger Effekt sein, denn diese Luftsäule, die steht ja jetzt so vor Ihrem Mund und nachdem Sie die Luft angehalten haben, ist Ihr nächstes Bedürfnis mal tief wieder Luft zu holen, weil Sie haben ja gerade angehalten. Also folglich werden Sie einen schönen tiefen Atemzug machen und falls dann da welche vor der Türe stehen, Erreger, und Sie fangen wieder mit der Einatmung an, dann bringen Sie die natürlich und deponieren Sie die natürlich schön tief in den Atemwegen.
Wie ist es mit dem Partner, sage ich jetzt mal? Ist es sinnvoll, wenn man erkältet ist, den Partner zu küssen?
Ja, also ich überlege mir gerade, was antworte ich jetzt da drauf. Also auch natürlich gilt da, eine gewisse Hygiene einzuhalten. Gerade wenn man einen Partner hat, der vielleicht auch etwas empfindlich für Infekte ist, dann glaube ich, ist in dieser Zeit es mal ganz sinnvoll, wenn man die paar Tage mal einfach nur auf die Wange küsst. Und da kann ja dann nicht sehr viel passieren. Und den Rest hebt man sich für danach auf.
Wenn man jetzt erkrankt ist, gibt es da eine Zeit, wo die Ansteckungsgefahr besonders hoch ist? Am Anfang der Erkrankung, am Ende der Erkrankung, wie ist das?
Also der Erkrankungsgipfel für die Weiterverbreitung von den Erregern ist halt immer am höchsten dann, wenn sie viel husten. Und wir haben ja vorhin, wie wir die Symptome von der Erkältung und so zusammengetragen haben, haben wir ja gesagt, Husten und Ausdruck. Also der Husten ist der Überträgermechanismus schlechthin, weil sie da die höchste Konzentration an Partikeln ihrem Gegenüber entgegenbringen. Je länger jetzt der Krankheitsverlauf ist, und wir reden ja bei der Grippe von maximaler Woche, bei dem grippalen Infekt von maximal so einer Woche etwa, dann klingt der ja dahingehend auch ab, dass die Symptome weniger werden. Das heißt, auch der Husten wird weniger und damit sinkt auch ihre Infektiosität.
Wichtig ist natürlich bei der ganzen Geschichte auch ein gesundes Immunsystem. Die Abwehrkräfte, wenn die gut sind, was kann ich zur Stärkung meiner Abwehrkräfte machen? Reicht's, wenn ich einmal in der Woche zum Joggen gehe oder wie schaut's da aus?
Na, das ist schon okay. Also körperliche Betätigung ist ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht ein Faktor, an den man nicht so ganz am Anfang denkt, denn unser Härchenapparat, den wir in unseren Atemwegen tragen, der wird unter anderem auch durch körperliche Anstrengung ganz erheblich aktiviert. Diese kleinen Härchen, die wie ein Förderband wirken, schlagen bei körperlicher Anstrengung deutlich schneller. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum die Fußballer dann, wenn sie am Spiel sind, dann immer so speien, ja, weil einfach mehr Schleim hochkommt und der wird dann ausgespuckt oder eben runtergeschluckt. Und insofern ist körperliche Anstrengung, ein gewisses körperliches Training, sicherlich eine sehr sinnvolle Sache, um diesen Clearance-Apparat, sagen wir da dazu, also diesen Säuberungsapparat, um den zu stimulieren. Und das sollte man durchaus machen. Aber das Allerwichtigste, und das soll an der Stelle nochmal ganz besonders betont werden, einer der ganz großen Risikofaktoren für die Anfälligkeit von Atemwegsinfekten, Krankheiten der Atemwege, ist das Rauchen. Und der Raucher ist die Risikogruppe schlechthin für schwere Lungenentzündungen, für schwere Verläufe der Bronchitis und für Erkältungserkrankungen. Und deswegen ist die wesentliche prophylaktische Handlung, die Schluss mit Rauchen.
Ganz klare Aussage. Nichtsdestotrotz wollen wir noch ein bisschen über das Immunsystem sprechen, bevor wir dann natürlich auch noch über das Thema Rauchen sprechen. Es ist ja so, es gibt Menschen, die fast nie krank werden und es gibt Menschen, die regelmäßig krank werden. Gerade diese Erkrankung ist ja auch immer eine Stärkung des Immunsystems wiederum, weil natürlich die Abwehrkräfte auf die Erreger reagieren. Ist es schlecht, wenn ich einer Erkrankung komplett aus dem Weg gehe?
Oder härtet mich das ab?
Naja, schlecht. Ist es schlecht, wenn ich hier aus dem Weg gehe? Würde ich jetzt mal sagen, nein. Denn wir haben tagtäglich über diese enormen Mengen an Luft, die wir umwälzen in der Lunge, haben wir permanent eine Konfrontation mit Bakterien und Viren. Und das bedeutet, dass wir jeden Tag diese Tausende von Litern Luft, die wir über unsere Lungen schicken, ja, dass die enthaltenen Bakterien immer unsere Abwehrkräfte auf Trab halten. Das heißt, wir haben eine permanente Konfrontation und ein permanentes Abwehrtraining, wenn Sie so wollen. Und das genügt. Sie müssen jetzt nicht sagen, jetzt muss ich mich nochmal neben einen hinstellen, der eine Grippe hat, damit ich mich wieder immunisiere, damit mein Abwehrsystem die Erreger, die aktuellen, kennenlernt. Nein, das macht keinen Sinn, das müssen Sie auch nicht tun. Ich denke, vermeiden von Expositionen, wenn man sieht, da ist jemand, der hustet sehr stark, der hat wahrscheinlich viele Erreger auch jetzt in seiner Umgebung, da gehe ich einen Schritt mal zurück, da versuche ich das zu vermeiden und Ihr Immunsystem per se, das stimulieren Sie sowieso das ganze Jahr.
Jetzt ist es ja so, viele Menschen lassen sich nicht krank schreiben, viele Menschen gehen in die Arbeit, auch wenn sie erkrankt sind. Ich könnte mir vorstellen, davon ist eher weniger zu halten, oder?
Ja, also das hängt natürlich auch sehr vom Arbeitsplatz ab. Wie viel Publikumsverkehr habe ich an meinem Arbeitsplatz? Wir reden jetzt zum Beispiel vielleicht über den Beruf des Lehrers oder der Kindergärtnerin oder wir reden über jemanden, der im Amt mit viel Publikum zu tun hat. Ich glaube, hier ist es schon sinnvoll, lieber mal einen Tag zu Hause zu bleiben oder zu zwei. Bei zwei Tagen sind Sie ja schon mit einem Drittel der Erkältung schon wieder durch. Das muss man natürlich abhängig machen davon, wie es dem geht. Und wiederum, wie stark ist auch der Husten? Und damit, wie stark ist auch meine Infektiosität? Habe ich wenig Husten, kann ich eher wieder in die Arbeit gehen? Habe ich viel Husten, bleibe ich lieber zu Hause?
Wie ist es generell? Es heißt ja immer, Schlaf ist toll, wenn man erkältet ist. Das hilft einem. Ist Schlaf wirklich so wichtig?
Schlaf ist dann, wenn man die vorhin genannten Symptome von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gelenkbeschwerden in einem ausgeprägteren Maße hat, deswegen sinnvoll, weil man außerhalb einfach nicht das bringen kann, was man halt für den Alltag bringen muss. Damit definiert sich das schon fast von ganz allein, was ich mache. Ja, man kommt halt einfach, wie man so schön sagt, nicht aus dem Bett heraus. Da bleibt man eben drin, kann man nicht viel ändern dran. Die körperliche Schonung ist sicherlich zu einem gesunden, um rasch wieder zu gesunden, ein wichtiger Punkt. Und der Schlaf gehört da natürlich auch dazu. Aber wissen Sie, so diese mumienhafte Immobilisierung, ich gehe jetzt ins Bett und rühre mich nicht und warte, dass alles wieder gut ist, das ist auch ein Unfug. Ja, ich denke, die gesunde Mischung zwischen Schonung, rausgehen, Spaziergänge machen, sich körperlich etwas anstrengen, sich damit auch um seinen Härchenapparat, seine Clearance wieder in Schwung zu bringen, seinen Kreislauf in Schwung zu halten, das ist sinnvoll, und danach sich wieder mit von mir aus einem schönen warmen Wickel und vielleicht etwas ätherischen Ölen und solchen auch die Schleimlösung verbessernden Substanzen wieder etwas zurückzuziehen und die Heilung zu begünstigen. Das ist die bunte Mischung, die wahrscheinlich die richtige ist.
Sie sprechen hier von einer gewissen körperlichen Anstrengung. Ich gehe mal davon aus, so extreme sportliche Aktivitäten oder auch ein Besuch in der Sauna ist eher nicht so toll bei einer Erkältung, oder?
Also extreme sportliche Aktivitäten werden Sie eh nicht leisten können. Damit fängt es schon mal an. Und ich bin ganz grundsätzlich schon der Meinung, nachdem wir nie wissen, wie stark sind auch unsere anderen Organe, zum Beispiel auch das Herz durch so einen grippalen Infekt mit Mitleidenschaft gezogen, sollte man halt einfach mit Hirn die ganze Geschichte machen. 5 Tage sind keine Ewigkeit und 7 Tage auch nicht. In dieser Zeit kann man einfach mal etwas kürzer treten, da geht einem ja nicht groß was ab. Und insofern einfach Dinge einfach immer mit Verstand machen. Und das bedeutet, ich dosiere das in einem vernünftigen Rahmen, so wie ich es vorhin ja schon mal dargestellt habe, und gehe jetzt nicht, wenn ich in einem Leistungszentrum Fußball spiele, jetzt dahin das wäre sicherlich nicht schlau. Ja.
Es ist ja so, viele brauchen bei sowas auch gar keinen Arzt. Aus der Erfahrung raus weiß man eben, wie Sie gesagt haben, ein bisschen Ruhe einfach, und dann wird es mehr oder weniger von selber wieder. Ab wann sollte man denn einen Arzt aufsuchen?
Nun, spannend wird's wirklich, wenn halt das Fieber dazu tritt, ja. Und ich denke, da werden die meisten Menschen es so machen, dass sie mal so einen Tag Fieber, den gucken sie, dass sie mal mit Paracetamol oder solchen fiebersenkenden Maßnahmen, die wir ja alle kennen, ja, einfache medikamentöse Maßnahmen, wird man mal einen Tag beobachtend selber vielleicht behandeln. Aber wenn man dann merkt, das geht nicht voran, und meine Allgemeinsymptome, die das Ganze noch begleiten, werden stärker, dann sollte man es nicht mal lange herummachen. Dann, glaube ich, ist der direkte Weg zum Arzt erforderlich. Und der wiederum hat ja dann auch wieder seine Testmethoden, um festzustellen, ist das etwas, was wirklich gefährlich ist, wo der Patient jetzt erstens mal zu Hause bleiben muss, nicht in die Arbeit darf, oder andersherum, vielleicht so gefährlich auch, dass er ins Krankenhaus muss. Und diese Entscheidung muss ja irgendjemand treffen. Der Patient ist ja in vielen Fällen da auch überfordert. Und da, meine ich, sollte man schnurstracks in die Praxis gehen. Und da hat ein Profi, ein Arzt, ein niedergelassener Arzt, der kann Ihnen da mit wenigen entscheidenden Untersuchungen, kann der Ihnen sagen, wie es weitergehen muss.
Wie sieht denn da die Behandlung dann aus, wenn wirklich ein akut grippeerkrankter Patient zum Arzt kommt?
Es ist immer wichtig, dabei zu überprüfen, ob dieser eigentlich grippale Infekt möglicherweise, der virusbedingt ist zu 85%, wie wir schon gesagt haben, ob der möglicherweise jetzt eine bakterielle Superinfektion begünstigt hat. Superinfektion heißt ja nur, das Bakterium nützt den Zustand der Erkrankung, der durch Viren verursachten Erkrankung, aus und setzt sich noch obendrauf. Er fährt das sozusagen als Trittbrettfahrer mit. Und wenn das der Fall ist, dann ändert sich natürlich einiges in der Vorgehensweise und auch in der Behandlungsstrategie. Denn dann sind auch Antibiotika sinnvoll. Und Sie haben ja sicherlich schon mal gehört, dass bei viralen Infekten Antibiotika ein Unfug sind, weil die wirken nicht auf Viren. Und diese Schnittstelle dann herauszufinden, ist das jetzt nur noch ein viraler Infekt oder ist das jetzt schon eine Mischinfektion, wo auch die Bakterien plötzlich anfangen, sich breit zu machen und ich diese Bakterien jetzt mit Antibiotika auch behandeln muss? Das können Sie nicht. Das muss der Arzt machen. Ja, das macht er mit Blutbilduntersuchungen, das macht er mit Inspektionen vom Rachenraum, das macht er dadurch, dass er die Lunge eben abhört und gegebenenfalls auch ein Röntgenbild anfertigt. Also da haben wir einige klare klinische und laborchemische Zeichen, wo wir dann sagen müssen, das geht es in die Richtung oder in die. Und dann wird eben mit Antibiotika-Behandlung meistens auch noch zusätzlich therapiert.
Man hört ja im Zusammenhang mit der echten Grippe immer wieder absolute Horrormeldungen. Ich glaube, Winter 2009, 15.000 Grippetote in Deutschland. Wie gefährlich ist die Grippe wirklich?
Die Grippe ist in der Tat eine gefährliche Krankheit. Und zwar, ich glaube, nicht für Sie und hoffentlich auch nicht für mich, aber für Menschen, die schon eine Begleiterkrankung haben. Für ältere Menschen insbesondere, immobile Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Wenn die Grippe als eine schwere Infektion, und so muss man sie schon bezeichnen, auf einen schon relevant vorerkrankten Organismus trifft, dann wird die Grippe wirklich zu einer gefährlichen Erkrankung, wo auch wir dann natürlich unsere Türen weit offen haben, um diese Patienten dann stationär zu behandeln und diese Gefahr von ihnen abzuwenden. Sie sterben jedes Jahr, sterben Tausende von Menschen an der Grippe. Ja, deswegen möchte ich auch nochmal sagen, wir wollen Grippe hier absolut nicht kleinreden. Ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig und deswegen sagt ja auch die ständige Impfkommission, die STIKO, wie sie abgekürzt ist, vom Robert-Koch-Institut, die Älteren und die vorerkrankten Menschen, das sind die, die auch Grippeschutz geimpft werden müssen. Da gibt es ganz glasklare Beweise dafür, dass das einen hervorragenden, schützenden Effekt ausübt, den man sich nicht durch die Lappen gehen lassen sollte.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Grippeimpfung, da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Die einen Experten sagen, ist überflüssig, die anderen Experten sagen, ist unbedingt notwendig. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz eindeutig. Die Grippeschutzimpfung ist ein absolutes Muss für die Patientengruppe, die ich gerade vorhin schon angesprochen habe. Eben die Menschen über 60, die Menschen, die auch in Gesundheitsberufen arbeiten und einer hohen Kontamination, also einer hohen Exposition von Erregern ausgesetzt sind. Ja, die Menschen mit schwereren Vorerkrankungen, Diabetiker, ja, Patienten mit schweren neurologischen Erkrankungen und so weiter. Man kann das alles nachlesen im Netz und sonst wo. Ja, und diese Patientengruppen müssen geimpft werden. Wir haben im letzten Jahr, Sie erinnern sich vielleicht daran, haben wir ein Problem gehabt, den Impfstoff zu bekommen. Ja, die Industrie war nicht in der Lage, rechtzeitig den Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Wir haben in diesem Jahr mehr Grippetote gehabt, als in den Jahren, wo die Schweinegrippe grassiert hat. Ja, und das zeigt uns nochmal, dieses letzte Jahr, wo wir wider Willen nicht impfen konnten, wie wir wollten, hat uns gezeigt, was passieren würde, wenn wir das so weitermachen würden. Da würden wir ein ganz erhebliches Problem uns schaffen. Und deswegen kann ich alle jetzt nur, die jetzt hier zuhören, kann ich alle nur und dieser Gruppe angehören, ja, diesen Risikogruppen, ja, kann ich nur raten, gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen Sie sich Grippeschutz impfen. Die Gefahren der Grippeimpfung sind minimal und die Horrorgeschichten über Impfreaktionen, also ich muss Ihnen schon sagen, die sind extrem übertrieben.
Sollten sich gesunde Menschen impfen lassen, die eben nicht zu diesen Risikogruppen gehören?
Das ist eine Ermessensfrage. Da würde ich jetzt eher mal sagen, eigentlich nicht. Da sind wir bei der Frage, die Sie vorhin schon mal auch gestellt hatten dann, wie ist es mit unserer eigenen Immunabwehr und so weiter. Da haben wir ja schon drüber geredet, wir haben in der Regel oder wir schaffen es in der Regel gut, mit solchen Infekten auch selber klarzukommen. Alles halt eben mit Maß und Ziel. Diejenigen, die halt ganz viele Erreger ständig haben, wie ich zum Beispiel in meinem Beruf hier, wenn ich Patienten tagtäglich bronchoskopiere, wenn ich tagtäglich meine Visiten mache und mit solchen schwerer kranken Menschen zusammen bin, ich lasse mich selbstverständlich, obwohl ich gesund bin, lasse ich mich jährlich impfen. Und wir hier in unserem Krankenhaus haben jedes Jahr eine große Kampagne für alle hier, für alle Mitarbeiter in unserem Haus, die kostenlos geimpft werden. Ansonsten zahlen es die Krankenkassen, die kostenlos geimpft werden, ja, weil wir wissen, dass wir dadurch unsere Mitarbeiter schützen können, die selbstverständlich in einem gewissen höheren Risiko sind als die Leute, die draußen herumlaufen und mit Kranken nichts zu tun haben. Also insofern wiederhole ich mich gerne jetzt nochmal an der Stelle. Lassen Sie sich impfen, wenn Sie zu der Gruppe gehören und wenn Sie also auch in einem solchen Beruf, vielleicht auch als Kindergärtnerin, ja, oder als Lehrerin arbeiten, Sie tun sich damit was Gutes.
Wie sieht's mit Kindern und Schwangeren aus? Ist da eine Grippeimpfung zu empfehlen?
Schwangere auf jeden Fall ja und bei Kindern nein. Also Kinder werden eigentlich jetzt so, also auch gerade unterm 5. Lebensjahr oder so, aber sie brauchen Kinder eigentlich. Für Kinder gibt es auch von der STIKO eigentlich keine Empfehlung.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie lassen sich einmal im Jahr impfen. Wieso ist gerade diese jährliche Impfung so wichtig, dass man es regelmäßig macht?
Naja, erstens mal ist das, was unser Immunsystem jetzt tut, auf den Impfstoff hin, nämlich sich darauf einzustellen, das ist ja eine abebbende Reaktion. Davon ist nach einem Jahr nicht mehr viel übrig. Und zum Zweiten ist es ja so, wir kriegen ja jedes Jahr einen anderen Impfstoff. Und wir lernen ja immer die Erreger der laufenden Saison, lernen wir ja erst kennen, wenn die Saison um ist. Und diese Viren, die man isoliert, die man typisiert, die werden dann in die Impfstoffe für das nächste Jahr mit hineingepackt. Ja, Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, solche Viren, die sind ja außerordentlich veränderbar. Ja? Und insofern könnten Sie jetzt mit einem Impfstoff von vor 10 Jahren, könnten Sie heute nichts mehr anfangen. Da sind die Phänotypen und die Genotypen von diesen Viren sind ganz andere. Ja? Und deswegen wird jedes Jahr der Impfstoff aktualisiert. Ja? Und deswegen müssen Sie halt auch mit einem aktuellen Impfstoff sich behandeln lassen, sonst entgeht Ihnen die Hälfte dieser fantastischen Behandlungsmöglichkeit.
Gibt es einen hundertprozentigen Schutz gegen Grippe oder kann ich trotzdem, auch wenn ich mich impfen lasse, noch erkranken?
Ja, den gibt es natürlich nicht. Ich habe das vorhin schon, glaube ich, so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Wir impfen natürlich immer die Situation des letzten Jahres. Ja, den Erreger, der jetzt sich neu gebildet hat in diesem Jahr und der jetzt vielleicht auch 5% oder 10% der Gesamterregerschaft ausmacht, den lernen wir ja erst kennen. Und gegen den können wir auch keinen, der ist in unserem aktuellen Impfstoff ja auch nicht drin. Der ist erst im nächsten Jahr wieder drin. Das heißt, wir impfen immer ein bisschen hinterher. Ja, aber das ist ja nur die Antwort auf die Frage von Ihnen, wo Sie sagen, kann ich 100% Schutz haben? Kann man nur sagen, nein. Aber Sie haben einen Schutz, der in einem hohen Prozentbereich liegt, in den 90ern, in den 90%-Bereich liegt, wo wir doch sagen können, 90% der laufenden aktuellen Erregergeneration, die haben wir schon drin.
Hilft eine Grippeschutzimpfung auch gegen Erkältung oder ist das wieder eine ganz andere Baustelle?
Andere Baustelle. Ja, das sind 5, 6 andere Erreger, Rhinoviren, Adenoviren, Myxoviren, die sind alle in diesem Impfstoff nicht drin.
Wann sollte man sich impfen lassen? Natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, den Sie empfehlen?
Ja, also die Hauptsaison der Grippe ist ja so Januar, Februar. Ne? Und insofern impft man meistens dann halt im Herbst, so Oktober, November herum. Eher sind die Impfstoffe auch gar nicht da. Die liegen erst so in diesen Monaten dann vor. Und zu diesem Zeitpunkt lassen Sie sich impfen, wenn Sie nicht gerade akut erkrankt sind. Wenn sie akut erkrankt sind, wird Pause gemacht, dann sollen sie sich erstmal wieder erholen und das Immunsystem sollte erst wieder mal seine Ausgangslage, wenn ich so sagen darf, erreicht haben. Und dann wird halt bei dem Patienten, wird dann halt von mir aus 3 Wochen später geimpft, das ist auch so schlimm nicht.
Sprechen wir mal über die verschiedenen Symptome einer Grippe. Sie haben vorhin schon gesagt, natürlich das Husten. Wieso husten Menschen eigentlich bei einer Grippe?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, mit der ich mich viel beschäftige. Sie wissen, wir sind ja hier in der Kreisklinik, habe ich hier auch so ein Hustenzentrum aufgebaut, weil Husten ist ja wirklich ein ganz elementares, ganz wichtiges Symptom, das manchmal auch gar nicht so richtig beachtet wird. Und dann kommen bei mir Patienten an, ich sage Ihnen, die zum Teil 12 bis 13 Jahre bereits chronischen Husten haben. Und das ist dann eine wirklich heftige, schwere Erkrankung. Und wenn Sie dann der ganzen Sache nochmal nachgehen, warum hustet der Mensch? Das ist im Prinzip eigentlich ganz schnell gesagt. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir Menschen produzieren alle jeden Tag mit unseren vielen Schleimdrüsen den Atemwegen produzieren wir Schleim, unterschiedlich viel, so zwischen 20 und 100 Milliliter. Und der muss weg. Ja? Und da haben wir diesen Härchenapparat, über den haben wir auch schon gesprochen. Und wenn dieser Härchenapparat überlastet ist, ja, dann würde ja dieser Schleim liegen bleiben und deswegen husten wir dann. Und das, was der Härchenapparat nicht rausbringt, schiebt dann der Husten hinterher. Und insofern ist bei einer solchen Erkältungskrankheit vermehrte Schleimproduktion da und dadurch kommen wir hier in ein Problem. Denn die Viren, auch nochmal sehr interessant, die Viren lähmen zum Teil diesen Härchenapparat. Die setzen sich auf diesen Härchenapparat und blockieren den. Und dann kann der nicht mehr richtig schlagen. Und damit geht unsere Ausscheidungsfähigkeit vom Schleim dramatisch zurück. Und dann fangen wir an und haben diesen zweiten, sagen wir mal so, Ersatzmechanismus des Hustens und der wird dann eingeschaltet. Und wir husten dann so lange, bis wieder ein Gleichgewicht erzielt ist bei uns, bis der Härchenapparat sich wieder erholt hat, bis die Schleimmenge wieder ein normales Maß erreicht hat und der Husten sagen kann, ich glaube, ich bin jetzt überflüssig. Dann geht alles wieder so seinen ganz normalen Weg. Und wenn hier an der Stelle eben nicht die Prozesse ganz regelhaft ablaufen, wenn hier dann gerade die Viren machen das sehr gern, dass die sich noch lange, nachdem die Infektion schon vorbei ist, bleiben die auf diesem Härchenapparat sitzen und nisten sich da ein. Da haben sie schon gar keine anderen Krankheitszeichen mehr. Und der Patient kommt dann und sagt, Herr Doktor, dieser Husten ist schrecklich, ich habe ihn seit einer Infektion, seit so einem grippalen Infekt ist schon lange weg und was mir geblieben ist, ist dieser Husten. Und da ist es dann eben sehr wichtig, dass man die Entzündung, die dann durch zu viel Husten ausgelöst wird, dass man die dann hemmt. Also wir behandeln dann nicht mehr irgendwelche Viren, ja, oder Bakterien, sondern da ist dann wieder ein ganz anderer Mechanismus eingeschaltet, nämlich eine Entzündung. Ohne Bakterien, ohne Viren und da muss man die Entzündung hemmen und dann kommt auch wieder dieser Hustenreiz, dieser zum Teil wirklich extrem anstrengende Hustenreiz, der Tag und Nacht gehen kann, den kriegt man dann wieder unter Kontrolle. Aber das ist zum Teil wirklich richtig schwierig.
Über das Thema chronisches Husten werden wir gleich noch sprechen. Jeder, der schon mal Erkältung gehabt hat, weiß aber, wie das ist. Man geht am Abend ins Bett, ist froh, dass man jetzt endlich sich niederlegen kann und dann geht's los mit der Husterei. Woran liegt es, dass man gerade immer am Abend beim Liegen, beim kurz vorm Einschlafen besonders viel husten muss?
Ja, da gibt's in erster Linie zwei plausible Erklärungen dafür. Es wird schon langsam ein bisschen langweilig. Ich komme nämlich schon wieder auf diesen Härchenapparat. Der Härchenapparat, haben wir vorhin gehört, schlägt besser, wenn Sie sich körperlich anstrengen, schlägt besser, wenn Sie aufgerichtet sind und schlägt schlechter, wenn Sie liegen. Ja, man kann so sagen, etwas plastisch gesagt, wenn Sie langsam einzuschlafen versuchen, dann fährt auch dieser Apparat herunter und schlägt langsamer und weniger. Und dann die Schleimdrüsen, die produzieren aber weiter, aber der Schleim wird nicht so richtig weiter transportiert, weil auch in dem Liegen eben dieser andere Mechanismus nicht gut funktioniert. Und dann fangen sie zu husten an, das ist Punkt 1. Und wenn man dann schon den Tag über viel gehustet hat, ist auch die Häufigkeit von Sodbrennen, also so Rücklaufen von Magensaft, ja, ist höher. ja, weil einfach der Schließmuskel, der ist erschöpft, der kann gar nicht mehr richtig so zuhalten, wenn Sie so wollen. Und dann läuft da laufen auch kleine Mengen Säure gerne beim Liegen dann zurück und die aktivieren dann diese entzündeten Hustennerven und dann hustet man auch über diesen zweiten Weg vermehrt. Das sind eigentlich so die zwei Mechanismen, die man so mit dem Hinlegen und dem damit verbundenen vermehrten Husten in Verbindung bringen kann.
Sie haben es vorhin schon gesagt, gerade nach einer Erkältung, nach einer Grippe kann man schon längst wieder gesund sein und trotzdem hustet man weiter. Ab wann spricht man da von chronischem Husten?
Ein chronischer Husten ist so definiert, dass man nach 8 Wochen Husten, dass man 8 Wochen lang hustet und der mag einfach nicht vorbeigehen. Vorher spricht man dann so von dem akuten Husten und dem Übergang von akut nach chronisch. Da gibt's dann auch so einen kleinen Pfad zwischen 4 und 8 Wochen. Aber so nach 8 Wochen geht die Sache dann in den chronischen Husten über. Und da ist dann höchste Zeit geboten, dass man zu einem Kollegen dann geht, dass man erstmal beim Hausarzt vorbeischaut und wenn der noch weitere Hilfe braucht, dass man dann eben zu einem Zentrum hingeht, die sich mit Husten speziell beschäftigen und man auf dadurch dann dieses Symptom unter Kontrolle bringt.
Das ist dann praktisch auch schon eine Bronchitis, so nennt man es, glaube ich, dann im Fachjargon.
Ja, das müssen Sie auch wieder, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber Sie müssen da auch nochmal 2 Wege trennen, denn es gibt ja den Husten mit und den Husten ohne Auswurf. Ne? Und Bronchitis ist Husten und Auswurf. Und dann nebendran gibt es aber das, was ich dann eben oft sehe nach solchen Infekten, das ist, wenn nur noch der Husten da ist, aber kein Auswurf mehr. Die Husten nur noch, sinnloser Husten sozusagen, und das nennen wir dann Reizhusten. Ne? Und beide Dinge sind natürlich gekennzeichnet durch den Husten, aber werden dann unterschiedlich behandelt. Also ich brauche einen Patienten, der einen Reizhusten hat, logischerweise keinen Schleimlöser geben, weil er ja keinen Schleim hat. Ja, der hustet ja nur unsinnigerweise. Und den muss ich jetzt wieder anders behandeln als den Bronchitiker.
Wie behandelt man solche Patienten? Also wenn jetzt meinetwegen zu Ihnen jemand kommt mit Husten, dann gehen wir da vorne aus, wird erstmal geschaut, welche Art von Husten hat er und dementsprechend wird er dann behandelt.
Ja, ganz genau. Und nehmen wir Gruppe 1, der Patient mit der Bronchitis. Ja, keine Antibiotika. Ja, ein Patient mit einer akuten oder einer chronischen Bronchitis braucht in der Regel kein Antibiotikum. Warum? Weil er eben zu 85% durch Viren diese Erkrankung hat. Und da braucht man eben nicht diese Form der Behandlung. Ganz ein wichtiger Punkt. Sondern hier geht es in erster Linie darum, dass man die Atemwege frei macht, dass man auch die oberen Atemwege mit behandelt. Darunter verstehen wir die Nase, ja, und die Nasennebenhöhlen, die sehr oft die Quelle für die dann später mitreagierenden tieferen Atemwege sind. Man sagt auch so, die Nase und die oberen Atemwege sind die Türsteher für die Lunge. Ja, da oben muss alles sauber sein, dann kommen auch viele Dinge gar nicht zur Lunge durch. Und insofern müssen die oberen Atemwege mitbehandelt werden. Da gibt es einige spezielle Sprays, die man da zur Anwendung bringen kann und auch Nasenpflegemittel. Das ist das eine. Und dann braucht man natürlich in der Regel eben auch eine Behandlung der unteren Atemwege. Und da sind eben solche solche Mukolytika, wie man sagt, also Medikamente, die den Schleim verflüssigen, die aus dem zähen Schleim einen leichter abhustbaren Schleim machen, beziehungsweise Medikamente, die diesen Härchenapparat stimulieren. Das sind dann so diese Substanzen, wo man das Problem direkt nämlich zu fassen bekommt, nämlich den Schleim. Den wollen wir ja unter Kontrolle bringen. Und da sind diese Substanzen wichtig und da bringt das Antibiotikum nichts. Und wenn man diese Schleimproduktion einerseits und andererseits eben den Schleimabtransport und drittens die Schleimzusammensetzung von zäh nach flüssig günstig beeinflusst, dann haben Sie schon mal die ganz entscheidenden Schlüsselstellen besetzt.
Reizhusten?
Ja. Das ist dann also die Kategorie Nummer 2, Reizhusten, ganz anderes Thema. Beim Reizhusten muss man diesen Unsinn des Hustens abstellen. Und dazu brauchen Sie 2 Dinge in der Regel oder 3 Dinge. Ja, einerseits wiederum mit Behandlung der oberen Nasen, der oberen Atemwege, sprich Nase-Nasen-Nebenhöhlen, Punkt 1, sehr wichtiger Punkt. Punkt zwei, Sie müssen den Husten abstellen mit Medikamenten, die hustendämpfend sind. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Die wirkungsvollste dieser Substanzen ist das Codein, aber da gibt es von Efeublätterextrakt bis sonst wohin gibt es eine ganze Palette verschiedener Hustenmedikamente, die schwächer und dann auch wieder stärker sind. Das müssen Sie dann entscheiden als Arzt. Was muss ich für meinen Patienten herausholen? Also Hustendämpfung, ganz intensiv, dass der Patient einfach mal nicht mehr hustet. Ja? Und damit sich dann, und das ist der dritte Punkt der Behandlung, dass sich dann die Entzündung, die in der Zwischenzeit durch dieses viele Husten in den Bronchien entstanden ist, dass diese Entzündung sich zurückbildet. Denn diese Entzündung stimuliert Hustenrezeptoren, sagen wir da, also so Schlüsselstellen des Hustens. Die sind dann ganz wild, auf jeden kleinen Reiz gibt es dann einen Impuls und man hustet sofort wieder. Und das macht dann die Hustenschwelle aus. Das heißt, man hat eine ganz niedrige Hustenschwelle und hustet schon, wenn man lacht oder wenn man tief Luft holt. Und diese niedrige Hustenschwelle muss wieder angehoben werden, sodass Sie auch wieder einen Schutz Ihrer Atemwege haben. Und das geht dann durch die Entzündung hemmende Substanzen und was ich auch immer zum Einsatz bringe, Substanzen, die dann diesen Härchenapparat noch stimulieren, dass der sich auch wieder erholt und dass der auch wiederum voll funktionsfähig ist. Also das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was man da gleichzeitig verordnet und einsetzt. Und da kann man dann in einem wohldefinierten Zeitraum, der meistens so um die, ja, je nachdem, wie es vorher, wie lange es gedauert hat bis dato, aber ich würde mal sagen, so im Zeitraum von 14 Tagen kann man da schon ganz erheblich und nachhaltig Behandlungserfolge erzielen.
Kommen wir zu einem Thema, das Sie vorhin schon angesprochen haben, das Rauchen. Raucher sind besonders gefährdet, an Erkältungen, an Grippe zu erkranken und dann natürlich auch am Husten. Wieso?
Nun, einfach deswegen, weil in dem Rauch sind ja sehr, sehr viele Schadstoffe drin. Und Sie wissen ja selbst, was Schwebstoffe, was Feinstaubbelastung, was das für Folgen auf unsere Atemwege haben. Für was machen wir solche Schadstoffverordnungen für die Städte, wo die Autos nicht mehr hineinfahren dürfen? Ja, weil wir wissen, dass solche Feinstaubpartikel unsere Atemwege reizen. Und wenn Sie da tagtäglich mit solchen Partikeln in Verbindung stehen, dann eine chronische Reizung entsteht. Und schon sind wir wieder bei der chronischen Entzündung und schon sind wir wieder bei der chronischen Bronchitis. Und das will man verhindern. Der Feinstaub in den Städten, ob das jetzt am schlimmsten von mir aus in Shanghai oder Peking ist, ja, ist nicht vergleichbar mit dem, was Sie an Feinstaub in die Lunge hineinbringen, wenn Sie einen Zug aus Ihrer Zigarette nehmen. Das sind Feinstaubkonzentrationen, die sind exorbitant hoch. Und so eine Zigarette zu rauchen mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 50 Zügen oder so, bringt Ihnen also Konzentration zustande, die eine wirkliche Entzündungsreaktion an der Lunge verursacht. Das ist alles also bis aufs Kleinste bewiesen. Ja, und wir wissen da, wir kennen auch die über 200 verschiedenen Schadstoffe und Kanzerogene, die mit jedem Zigarettenzug in die Lunge hineingesogen werden. Das wissen wir alles ziemlich genau. Das Einzige, was wir noch nicht so genau wissen, ist, wie wir den Menschen helfen können, dass sie wieder von der Raucherei wegkommen. Aber zu Ihrer Frage zurück. Wie kommt es dann dazu, dass die diese Beschwerden dann da kriegen? Eben, der Körper wehrt sich gegen diese Fremdstoffe und er fährt seine Entzündungsarmee auf. Er macht eine Entzündungsreaktion. Und das ist ja auch absolut intelligent und das macht er ja toll. Er schützt uns ja sozusagen davor. Nur auch da ist wiederum, dass steter Tropfen halt jeden Stein höhlt. Und wenn Sie halt permanent eben diese Entzündungsreaktion auf den Plan rufen, dann passiert in unserem Körper was sehr Eigenartiges. Dann passt sich nämlich unser Körper dieser Situation an. Das nennen die Amerikaner oder die Engländer, sagen dazu Remodeling, also ein Neumodellieren, ein Umbau des Körpers, angepasst an die Situation, an diese Stresssituation, an diese Entzündungsreaktion. Und dann bauen sich die Drüsen um, die Schleimdrüsen, das Flimmerepithel, also dieser Härchenapparat baut sich um. Es bauen sich die Bronchien in ihrer Wand um. Wir kriegen viele Dinge, die entstehen auf diesen chronischen Reiz hin. Und wissen Sie, der Punkt ist der, wenn dann diese Umbauvorgänge einmal eingeleitet sind, die der Körper vornimmt, um sich zu schützen vor diesem Rauch, ja, die wieder zurückzuführen, das ist eine hehre Aufgabe. Ja, und das hören Sie ja oft, wenn dann endlich geschafft haben und ein Patient das Rauchen aufhört, der kommt 14 Tage später zu Ihnen und sagt, also Herr Doktor, bevor ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ja, da ist es mir ja viel besser gegangen, jetzt habe ich ja Husten und Auswurf, das ist ja nicht mehr feierlich. Und der Punkt ist halt, das ist dann eigentlich nur so die langsame Wiedergutmachung des Körpers. Ja, das heißt, der kriegt jetzt plötzlich wieder mehr Schleim, weil die Schleimdrüsen wieder anfangen, sich zu regenerieren, weil der Härchenapparat sich wieder aufbaut. Deswegen kommt das ganze Sekret auch heraus. Also der Körper ist wirklich intelligent. Er hilft uns auf der einen Seite, aber er ist auch gnadenlos, wenn wir die Beanspruchung übertreiben. Und erschöpft sich dann sehr schnell und dann sind wir ja schon beim Thema Lungenemphysem und COPD und diesen Dingen, das werden wir wahrscheinlich heute nicht alles besprechen können und wollen. Aber es ist dann so ein fließender Übergang und dieser fließende Übergang, das ist unsere große Aufgabe als Lungenfachärzte, ja, den müssen wir verhindern. Wir müssen rechtzeitig die Schranke herunterlassen. Es muss uns gelingen, rechtzeitig, gerade auch den Jugendlichen klarzumachen, das Rauchen, egal ob das jetzt so eine Shisha-Pfeife ist, die genauso gefährlich ist, wohlgemerkt, wie das so normale Rauchen, oder ob es was anderes ist, dass wir wirklich sagen, stop smoking.
Zum Abschluss der Sendung wollen wir noch kurz über das Thema Lungenentzündung sprechen. Den Begriff kennt ja jeder, sage ich jetzt mal. Viele können sich aber nichts darunter vorstellen. Um was handelt es sich bei einer Lungenentzündung genau?
Ja, da muss man eigentlich nur ganz genau beim Wort bleiben. Vorhin haben wir gesagt, eine Bronchitis, Itis heißt ja immer Entzündung, also eine Entzündung der Bronchien ist die Bronchitis. Jetzt reden wir von Lungenentzündung. Das heißt, Sie merken schon, das Wort Bronchien ist in dem Wort gar nicht enthalten. Es geht jetzt um die Lunge, um das Lungengewebe. Und in diesem Lungengewebe, in dem unsere ganzen Bläschen, unser ganzer Austausch, unsere Lungenbläschen sind und der ganze Gasaustausch stattfindet, ja, in genau diesem Gebiet, da spielt sich jetzt Entzündung ab. Da sind jetzt Erreger hineingekommen. Der Hauptvertreter heißt Pneumococcus. Ja, und dieser Pneumokok, der ist dann in dieses Lungengewebe hinuntergewandert und hat sich dadurch breit gemacht und hat dadurch eine Entzündungsreaktion in Gang gesetzt, die dann mit Fieber, Husten, Auswurf, schwerem Krankheitsgefühl einhergeht. Und das ist eigentlich die klare Unterscheidung jetzt so von der Bronchitis.
Wie läuft da eine Behandlung ab? Wie muss man sich das vorstellen? Man kennt es ja von früher, es hat viele Todesfälle aufgrund von Lungenentzündungen gegeben. Da hat sich ja wahrscheinlich in der Medizin einiges getan im Vergleich zu vor 50 Jahren.
Naja, zumindest einmal auf jeden Fall so hinsichtlich der Zeit so von 1948 oder so, also oder 1940 so als Penicillin ja dann auch erfunden worden ist, ne? Im Gegensatz zu der Bronchitis, wo wir ja vorhin gehört haben, dass die Viren dominieren, ist es eben bei der Pneumonie anders. Die Viruspneumonie ist eher eine Rarität, sondern die Pneumonie ist in aller Regel verursacht durch Bakterien. Und das ist in Anführungszeichen gesetzt jetzt eher schon wieder etwas Gutes, weil wir natürlich wesentlich mehr hocheffektive Antibiotika haben und die dann zum Einsatz bringen können und insofern auch in einer großen Anzahl oder der größten Anzahl der Fälle von Pneumonien auch wirklich ganz durchschlagend helfen können. Und wir haben ja in den letzten 50 Jahren haben wir ja eine breite Palette von verschiedenen Antibiotika an die Hand bekommen. Und wenn die gut eingesetzt werden, haben wir da wirklich eine anständige Armada der Gegenwehr. Und mit dem anständig eingesetzt sind wir natürlich schon an einem wichtigen Punkt. Das lesen Sie ja immer wieder in der Zeitung jetzt, ja. Multiresistente Erreger, ja. Die Bakterien sind ja genauso schlau wie die Viren. Die lernen ja diese Antibiotika kennen. Und die lernen in ihrem Genmaterial, ja, dass sie sich gegen solche Antibiotika schützen können. Und vererben das dann unter sich weiter. Und dann haben wir plötzlich Bakterien, die nicht mehr empfindlich sind auf die bekannten Antibiotika. Und das ist ein großes Problem. Und der Hintergrund ist halt auch der ungezielte Einsatz der Antibiotika, dass man einfach Antibiotika austeilt, ob es nötig ist oder nicht, eben auch bei der Bronchitis, ja, weil man denkt, man gibt dann dem Patienten was Gutes, der will auch schnell wieder gesund werden und der Doktor, ich will ein Antibiotikum, ich fahre übermorgen in Urlaub, ja, und dann werden Antibiotika herausgerückt, wo keine hingehören. Und das ist eine unserer ganz großen Aufgaben, auch für mich als ausbildender Arzt hier im Krankenhaus, meinen jungen Ärzten immer wieder zu lernen, dass das absolut ein Fehler ist, dass wir das nicht tun dürfen und dass wir unsere Medikamente schützen müssen, dass wir aufpassen müssen, dass wir sie behalten, dass sie Wirkung behalten. Und das geht nur darüber, dass sie mit Verstand eingesetzt werden, dass man genau weiß, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ein Antibiotikum genommen wird. Und dann gibt es noch zwei weitere wichtige Fragen. Ist es das Richtige? Und zum Dritten, ist es richtig hochdosiert?
Wie merkt man überhaupt, dass man an einer Lungenentzündung leidet? Ist es so einfach zu erkennen?
Nein, das ist gar nicht mal so einfach zu erkennen. Und der Übergang von so einer akuten Bronchitis zu einer Lungenentzündung, das geht zum Teil richtig fließend. Ja? Und da ist es dann doch oft erstens der Punkt, dass man so nach 3 bis 4 Tagen gar keine richtige Besserung verspürt, währenddessen die Bronchitis nach 3 bis 4 Tagen, die akute Bronchitis, doch einen deutlichen Besserungscharakter aufweist. Ja. Dann haben die Patienten eben, weil das Lungengewebe, wo da der Luftaustausch stattfindet, betroffen ist, haben die Luftnot. Die bemerken plötzlich, dass es mit dem Schnaufen nicht mehr so richtig geht. Das macht eine Bronchitis auch nicht. Und dann ist in gar nicht so wenigen Fällen auch das Rippfell betroffen. Das überzieht ja die Lunge. Und das ist auch das einzig schmerzhafte Teil an der Lunge, das also Nerven trägt, die uns Schmerzen vermitteln. Und wenn dann die Lungenentzündung hinauswächst bis an das Rippfell, dann beginnt plötzlich ein erheblicher Schmerz beim Atmen. Und auch der führt dann den Patienten zum Arzt. Und wenn der dann sein Hörrohr draufsetzt und wenn der einige wichtige Fragen an den Patienten gestellt hat, dann weiß der ziemlich schnell, da ist eine Lungenentzündung auf dem Weg. Und da ist es auch gerade bei vorerkrankten Menschen dann oft so, dass sie uns dann rasch anrufen und sagen, das ist mir zu gefährlich, da habt mal ein Auge drauf, den behandle ich jetzt nicht ambulant, den schicke ich nie nach Hause mit ein paar Antibiotika, sondern da guckt mal ihr danach.
Muss eine Lungenentzündung immer behandelt werden oder kann sie auch von selber wieder weggehen?
Nein, also eine Lungenentzündung, wenn Sie die diagnostiziert haben, ich meine, wir haben sicherlich auch etliche Lungenentzündungen, die daheim als Grippe abgelegen werden, ja, wo man nicht so die Diagnose Lungenentzündung stellt, da gibt es mit Sicherheit eine Dunkelziffer, ja. Insofern, das muss ist relativ, aber ich würde es dann mal so eingrenzen und sagen, in dem Moment, wo Sie als Arzt die Diagnose einer Lungenentzündung stellen, müssen Sie sie auch adäquat behandeln.
Dankeschön, Professor Dr. Rainer Willi Haug. Er ist der Chefarzt der inneren Abteilung an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Der Medizintalk heute mit dem Thema Grippe, Bronchitis, Lungenentzündung. Bald ist wieder Hochsaison. Ich hoffe, wir haben Sie einigermaßen umfangreich über dieses Thema informieren können. Wenn Sie das Ganze noch einmal nachhören wollen, auch kein Problem. Gehen Sie einfach auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Unter dem Link Downloads können Sie sich die komplette Sendung noch einmal runterladen und anhören. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Servus, sagt Christoph Grabner.